Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der schönen, großen, bunten, weiten Welt. Heute ist der 17. September 2021. Ihr werdet heute im Verlauf des Tages noch einige Informationen bekommen, denn heute ist der Hildegard von Bingen Gedenktag. Das ist ihr Todestag vor, was weiß ich, 900 Jahren ungefähr gewesen. Und ich werde auf jeden Fall noch einige Dinge dazu einstellen. Ich gedenke ihrer und ich hoffe, du auch.
Ja, das werde ich tun. Und ansonsten täglich grüßt das Murmeltier. Wir haben einen stahlblauen Himmel, einen wunderbaren, glänzenden, silbernen See, der heute wirklich seinem Namen alle Ehre macht. Die Sonne scheint aus allen Knopflöchern, um es mal ganz platt auszudrücken. Und wir erwarten heute einen Spätsommertag mit über 20 Grad. Und ja, so ist es. Und ich sehe gerade auf dem See hinten taucht ein kleines Fischerboot auf, die gerade unterwegs sind und ihre Netze einziehen.
Ja, das sind hier Sensationen bei uns, wenn mal ein Boot auftaucht.
Ja, dieser Riesensee, so wie er sich hier uns zeigt, ist wirklich so gut wie nie mit Booten befahren. Ein Eldorado für alle Bootsfahrer.
Ja. Aber da wir hier sehr einsam leben, kommen halt auch nicht so viele Bootsfahrer. Und das ist auch gut so. Andreas, wir haben ein Video gefunden, beziehungsweise du, es ist dir, glaube ich, zugeschickt worden. Und dieses Video von 1988 ist eine Fernsehsendung des Südwestfunks. So hieß das damals. Heute heißt es Südwestrundfunk. Weil noch, was kam denn noch dazu? Was waren das? Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg? Also ich weiß gar nicht, was jetzt zum Südwestrundfunk genau dazugehört. Damals auf jeden Fall hieß es Südwestfunk und das war eben Baden-Württemberg. Und dort gab es eine Sendung, die auch nicht einmal, wie es heißt, mehr in den SWR-Archiven verfügbar ist. Und das Thema, das dort behandelt wurde, wirft, wenn man es genau nimmt, die heutige Genforschung komplett über den Haufen. Das heißt, Bill Gates beispielsweise dürfte nicht interessiert sein an der Veröffentlichung dieses Videos bzw. dieser Fakten. Und du hast dich da mal reingekniet, hast die letzten Tage damit zugebracht, dir das ein bisschen näher anzuschauen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, weil wir noch gar nicht über die Ergebnisse gesprochen haben, was da rausgekommen ist.
Ja, also noch interessiert sich Bill Gates dafür nicht, es sei denn, er ist irgendwann alleiniger Inhaber der gesamten Erdoberfläche. Dann interessiert es ihn natürlich sehr wohl. Denn dann kann er, mir kommt das Ganze vor wie so ein James-Bond-Film, wo Gerd Fröbe gerade die Welt übernehmen will. Es ist schon wirklich komisch, aber das ist nur mein Eindruck hier, so mein Impuls. Ja, es gab einen ersten Fernsehbericht 1988 im Fernsehen, aber ich will mich hier beziehen auf eine Sendung am 5.10.1992, lief in der ARD-Sendung Report vom Südwestfunk Baden-Baden. Und da wurde das Thema behandelt, urzeitliche Pflanzen. Und die kann man offenbar wieder aktivieren. Es geht dabei jetzt hier um Forschungen von einem Chemiekonzern und zwar kein geringerer als Ciba Geigy und zwar aus der Zeit Ende der 80er Jahre. Und da gab es zwei führende Wissenschaftler von Ciba Geigy und ich möchte die Namen auch nennen, einfach weil es großartige Forscher waren. Das war Heinz Schürch und Guido Ebner und die waren verantwortlich für die entsprechenden Forschungsergebnisse. Und die wurden sogar von Kurt Felix, dem alten Moderator, viele Ältere werden sich noch erinnern, im Schweizer TV als wissenschaftliche Sensation angekündigt.
Kurt Felix ist der Erfinder von Verstehen Sie Spaß gewesen, was er lange mit seiner Frau Paola und Karl Dahl moderiert hat. Wollte ich nur mal kurz zwischenwerfen, ist ja auch wichtig.
Ja, das finde ich ganz wichtig. Und das, was er hier gemacht hat, war eine wissenschaftliche Sensation in einer Sendung in der Schweiz anzukündigen, die man selbst dort als Nobelpreis verdächtig bezeichnete. Also worum geht es eigentlich genau? Pflanzenzellen, aber auch Tierzellen verfügen offenbar über eine Erinnerung ihrer Urformen. Eventuell übrigens auch Menschenzellen. Das könnte sehr interessant sein in Bezug auf die Impfung. Da können wir vielleicht nochmal drüber reden. Das Problem, durch die Züchtung und chemische Eingriffe wurden natürlich Pflanzen und Tiere, die der Ernährung dienen sollen, völlig geschwächt und ihrer Kraft massiv reduziert. Das ist uns bekannt, das wissen wir, glaube ich, alle soweit. Die alten Erinnerungen in den Zellen können aber wieder aktiviert werden. Da gab es ein Versuchsbeispiel. Man legte zum Beispiel ganz herkömmliche Maiskörner von heute in ein Schälchen mit Erde und einfachem Wasser. Und dieses Ganze wurde dann einem statischen Elektrofeld ausgesetzt, also Spannungsfelder, in denen selbst übrigens kein Strom fließt. Und die gängige Lehrmeinung der Wissenschaft wird nun ad absurdum geführt bei dem, was passiert. Und man fühlt sich eher an die Alchemie aus Vorzeiten erinnert, die man heute ja belächelt. Das ist interessant. 3 Tage lang hat man dieses Arrangement eben diesem statischen Feld ausgesetzt und dann hat man die Maiskörner einfach rausgenommen und hat sie einfach in die Erde getan, zum Beispiel in einem Gewächshaus. Und das Ergebnis war wirklich gewaltig. Nach einer ganz normalen Wachstumszeit kamen Pflanzen dort raus, die extrem stabil waren und die hatten plötzlich 5 Kolben Mais und nicht nur 1 oder 2 Kolben, wie das so ist, sondern tatsächlich 5, also weitaus mehr, als es in der heutigen modernen Landwirtschaft der Fall ist.
Hatten die dann auch einen anderen Vitaminstatus, der ja inzwischen schon ziemlich abtrainiert wurde?
Davon können wir natürlich ausgehen, weil hier ja offenbar alte Gene wieder instand gesetzt wurden. Und diese hohen Erträge und diese hohen Gesundheit auch der Pflanze, die man auch deutlich merkte, die sind offenbar früher mal ganz normal gewesen in der Vergangenheit, also bevor die Industrie dazwischen pfuschte. Das Interessante auch noch mit dem Argument, das Ganze zu optimieren. Das ist ja das Absurde. Es steht ja wirklich alles auf dem Kopf. Man hat das nicht nur mit Pflanzen gemacht, sondern auch mit Forelleneiern. Man hat also Regenbogenforellen genommen und hat die Eier dort diesem Magnetfeld ausgesetzt. Ganz normalen Magnetfeld, wahrscheinlich wie es sogar auf der Erde auch normal vorkommt, bloß eben halt etwas stärker, also unterstützt mit Technik. Und plötzlich kamen dort Fische raus, die weit größer waren und fleischreicher und auch viel lebendiger. Die heutigen modernen Forellen, die so massenweise gezüchtet werden, die sind sehr träge und mehr oder weniger haben die ihre fischlichen Eigenschaften verloren.
Sie sind auch sehr blass. Also ich kann mich erinnern, dass ich als Kind, ich bin in einer forellenreichen Gegend groß geworden und da hatten die Forellen noch eine Art rosiges Fleisch und heute sind die grau.
Ja, so hat man das auch gesehen, wenn ich damals Forellen geangelt habe in unserem kleinen Fluss in Deutschland, im Raum Walsrode. Da gab es einen kleinen Fluss, der hieß die Warnau. Und da haben wir dann eben halt auch mal solche Forellen dann rausgezogen. Und die war auch noch anders in ihrer Farbe, das stimmt. Also was hier interessant wird, ist, dass diese Fische auch ein anderes Aussehen haben. Sie sind größer, sie haben einen stärkeren Unterkiefer, sie haben stärkere Zähne auch. Also es sind mehr den Urtieren zuzuordnen, wie sie schon vor 150 Jahren mehr oder weniger ausgestorben waren. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Man sieht, dass man hier offenbar etwas regeln kann. Und Sieber Geige hat darüber offenbar auch Patente, die sie natürlich unter Verschluss halten. Ich sage natürlich, weil wir wissen, dass der Verstand ja mittlerweile den Geist und das Gewissen abgelöst hat und aus diesem Grunde man natürlich nicht in Richtung der Menschen denkt, sondern nur in Richtung des Profits der eigenen Unternehmen. Das ist nichts Neues und das eigene Gewissen wird dabei natürlich negiert. Was für mich wichtig ist, dass dieser archivierte Vorgang große Hoffnung macht für die Zeit, nach dem jetzigen Irrsinn, den wir gerade erleben, also dieser New World Order unter der Leitung der NGO-Philanthropen und deren abhängigen Politikdarsteller wie Kanzler oder Präsidenten von Staaten.
Also das sind so deine Interpretationen, Politikdarsteller wie Kanzler. Das ist natürlich keine hochoffizielle Aussage, sondern deine Meinung. Aber Andreas, was mich jetzt mal interessiert an der Geschichte, wie stellt man denn bei diesen Zellen, ob jetzt Forelle, vielleicht auch Tier, eventuell sogar Mensch, aber auf jeden Fall Pflanze, wie stellt man denn die Urform wieder her?
Ja, offenbar einfach nur, indem man sieht, diesen elektromagnetischen Feld, außer diesen statischen magnetischen Feld, so muss man es einfach sagen. Und dann werden diese Aktivierungen wahrscheinlich wieder von alleine losgehen. Wir wissen es natürlich nicht, sondern wir können ja nur damit arbeiten. Das Problem der Wissenschaft ist ja immer, dass sie erklären will, warum und wieso. Das können sie einfach gar nicht. Sie können nur sehen, wenn sie bestimmte Dinge machen, dass die Naturgesetze einfach so reagieren. Für mich ist das Fazit: Wir müssen einfach durchhalten und im Gottvertrauen bleiben. Mich hat dieses Thema, was wissenschaftlich ist, intuitiv sehr berührt, weil ich plötzlich gespürt habe, welch großartige Schöpfung dort ist, die so gewaltig ist, dass man wirklich innerlich vor Demut auf die Knie fallen kann. Also die Zeit in diesem laufenden Chaos lässt sich offenbar wieder auf die Urschöpfung zurückdrehen, wenn wir es einfach nur richtig machen. Und das macht Hoffnung für diese Zeit, wenn dieser Schwachsinn, der momentan wirklich läuft, also im Sinne schwach, im Interesse der Menschen gesehen, und dass wir dann eben halt wieder auf eine Normalität zurückkommen. Wichtig heißt es eigentlich, durchzuhalten. Wir werden den Film mit einstellen von 1988. Das ist eine alte VHS-Kassette mal gewesen, die dort eingestellt wird. Holt euch dieses Video gerne runter auf euren Server, dass ihr es nochmal zusätzlich kopiert habt. Seht es euch einfach in Ruhe an. Das ist wirklich schon sehr berührend.
Ich werde das gleich einstellen. Das heißt, ihr findet dieses Video oberhalb unseres Podcastes heute. Wissenschaftliche Sensation ist der Titel, verbotene Entdeckung von 1988. Diese Sendung, die du genannt hast, die ist 92 ausgestrahlt, aber der Bericht lief offenbar auch 1988 schon einmal im SWR und ist dort aber auch in den Archiven nicht mehr verfügbar. Ja, also das ist schon mal eine hochspannende Information, die du uns heute hier mitgebracht hast.
Ja, gerade in Bezug auf die Dinge, die wir jetzt noch besprechen werden, die Manipulation der Menschen durch alle möglichen genetischen Eingriffe, was wir auch durch die Impfung erkennen. Wir sehen, die Natur ist viel stärker, als wir alle glauben, und damit können wir natürlich auch immer unter diesem Schirm der Sicherheit, welches wir empfinden, wenn wir im Gottvertrauen sind, immer wieder erkennen, alles, was hier gerade läuft, ist wieder rückdrehbar.
Offenbar ist es so. Und wir sollten auch wirklich den Schöpfer nicht unterschätzen, dass er solche Risikofaktoren nicht mit eingeplant hat, auf was die Menschheit so alles kommt in ihrem Allmachtswahn, und dass er eben die Dinge zurückschrauben kann, wenn er will, wenn wir durch dieses Nadelöhr hindurch sind, vielleicht auch schon während wir noch drinnen sind. Und was du gerade gesagt hast, immer wieder, bitte, bitte vergesst nicht, wer sich mit den Schöpfungsgesetzen beschäftigt, wer erkennt, dass wir Menschen, ob wir es wollen oder nicht, ob wir es wissen oder nicht, ob wir es ablehnen oder nicht, unweigerlich in diese Gesetze eingewoben sind. Wir sind Bestandteil und wir müssen uns in die Gesetze einfügen. Dann erst werden wir einen Weg finden, der gesund ist, der uns glücklich macht und uns befreit von allen möglichen Bandagen, denen wir derzeit ausgeliefert sind. Also mit anderen Worten, wer jetzt nicht weiß, wie die Gesetze funktionieren, und das sind die meisten, damit muss man sich erstmal beschäftigen, der könnte und sollte vielleicht jetzt gerade in diesem letzten Zeitfenster des Transformationsprozesses, das uns noch bleibt, damit anfangen. Und ich möchte noch mal hinweisen auf die drei grünen Bücher, auf die Bände im Lichte der Wahrheit, wo selbst naturwissenschaftlich orientierte, durchaus ehemals allein verstandesorientierte Denker wie Andreas Popp beispielsweise ein Umdenken begonnen haben.
Ja, aber auch wirklich große Wissenschaftler. Und ich glaube, ich bin nun nicht wirklich einer der ganz Großen, aber ich habe einen vernünftigen Menschenverstand, das glaube ich schon, und eine relativ gute Ausbildung. Und ich sehe ganz große Denker, deren Namen ich gar nicht unbedingt jetzt nennen möchte, aber wir kennen sie alle, da sind Nobelpreisträger dabei, die einen Großteil ihres Wissens auf der Basis nämlich genau dieses Werkes im Lichte der Wahrheit aufgebaut haben, die damals schon große Prognosen aufgestellt haben über die Erde, wo man heute sagt, wie konnte es sein, dass die so weit waren und das wussten. Also das ist alles natürlich nach der Zeit der 30er Jahre gewesen, der 1930er, weil ja dann erst diese Worte zur Verfügung standen. Aber dort entstand eine neue Ära auch von Wissenschaftlern, die durchaus auf dieser Basis dieses unglaublichen Werkes eben halt ihr Weltbild aufbauen konnten.
Genau. So, wir machen das nächste Thema, und Andreas, wir sprechen ja hier oft über Lieferengpässe und reden darüber, was alles im Moment sich in der Welt ereignet, und wir haben eine Meldung hier vor uns liegen, die eigentlich nur bestätigt, der Fokus hat sie veröffentlicht, die nur das bestätigt, was dein Lieblingsmilliardär Klaus Schwab schon lange prophezeit hat. Also er wusste das alles schon im Juli letzten Jahres, nämlich die Zahl der Hungernden und der zu Armutsgruppen gehörenden Menschen explodiert. Die Entwicklungsländer sind besonders betroffen. Es gibt zum Beispiel Länder, in denen die Lebensmittelpreise derartig explodieren. Dazu gehört jetzt Deutschland und Österreich noch nicht unmittelbar. Aber wir sind auch auf einem Wege, kann man sagen. Aber in anderen Ländern, wie im Libanon beispielsweise, sind die Lebensmittelpreise um 367% gestiegen. Und der Fokus schreibt, dass, also hier werden ein paar Beispiele gebracht, wie in Indien beispielsweise hunderttausende Menschen gegen die Preise für Zwiebeln protestiert haben, die um das Dreifache gestiegen waren. Oder in Tunesien, wie die Lebensmittelpreise so gestiegen waren, dass sich Menschen auf offener Straße aus Protest angezündet haben. Das sind also Beispiele, mahnende Beispiele für Regierungen weltweit, dass man diese Entwicklung der steigenden Lebensmittelpreise bitte nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Die Angst ist groß, schreibt der Fokus, dass sich die Geschichte 10 Jahre nach dem arabischen Frühling gerade auch in diesen Ländern Nordafrikas wiederholen könnte. Denn die Preise für Getreide, Gemüse, Obst und Fleisch steigen rasant. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, die FAO, schätzt, dass die Lebensmittel heute im Schnitt global 24% mehr kosten als noch vor einem Jahr. Und mit den Preisen steigt der Anteil natürlich derer, die sich das nicht mehr leisten können. Verschiedene UN-Organisationen haben in einer gemeinsamen Auswertung im Juli herausgefunden, dass sich die Zahl der Hungernden drastisch erhöht hat. 811 Millionen Menschen, das sind also rund ein Zehntel, mehr als ein Zehntel der Weltbevölkerung, gelten inzwischen bereits als unterernährt. 150 Millionen mehr als noch ein Jahr zuvor. Und das ist ja noch nicht alles. Das sind ja jetzt die, als unterernährt gelten. Aber dazu kommen noch hunderte Millionen Hungernde.
Ja, und wenn wir uns jetzt überlegen, wenn wir mal diese Zahl von 800 Millionen Menschen auf der Erde hier mal uns auf der Zunge zergehen lassen, entspricht das 10-mal die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland. 10-mal. Ganz Deutschland, von Garmisch-Partenkirchen bis Flensburg, alle Menschen, die ihr dort seht. So, und die sind irgendwie vom Hungertod bedroht, langfristig. Und Herr Schwab hat das alles sehr deutlich schon erkannt im letzten Jahr. Ist natürlich kein Wunder, wenn man mit zu den Architekten der Umwälzungen gehört. Und wenn man dann eben halt auch schon weiß, wie die Corona-Maßregeln von der Politik gehandelt werden, weil man ja selbst den Einfluss auf die Politik so aufgebaut hat, dass man ja mehr oder weniger die Politik bestimmt. Das ist meine Meinung dazu. Und deshalb gehört natürlich auch nicht viel dazu, solche prophetischen Weissagungen zu haben, die übrigens viele hatten, auch in der alternativen Szene, dass es so hoch kam. Aber das, obwohl man die Architektur nicht wirklich kannte, sondern man sie auch logisch ableiten konnte. Und das Ganze ist natürlich verwerflich, denn wenn wir sehen, es ist nicht das Coronavirus, welches jetzt dazu geführt hat, dass dieses Elend der Menschen massiv erhöht wurde, sondern die Lockdown-Maßnahmen und deren Zusammenbrüche der Lieferketten und all den Dingen, die wir jeden Tag hier diskutieren.
Ja, und es gibt Anzeichen schon in vielen Ländern. Also ich habe es gerade gesagt, Indien, in Südafrika, vielleicht erinnert ihr euch, da wurden im Juni Supermärkte im ganzen Land geplündert. In Kuba gab es die größten Demonstrationen seit Jahrzehnten aufgrund einer Lebensmittelknappheit. In Tunesien hat die Regierung schließlich eingegriffen mit Appellen an die Industrie, die dem Aufruf auch gefolgt ist. Also das betraf dann die Preise für Fleisch und Früchte. Die sind etwas gesunken, aber auch für Getreide, Milchprodukte und so weiter wurden zumindest die Preissenkungen angekündigt. Allerdings müssen, wie der Fokus schreibt, viele Länder Nordafrikas sparen. Bestehende Lebensmittelsubventionen könnten dafür wieder gekürzt werden und nur noch den Ärmsten im Lande zugute kommen. Und auch in den USA hat ja Joe Biden zum Beispiel als Regierungschef, als sogenannter, eingegriffen und das Essensmarkenprogramm, das Food Stamps-Programm, massiv ausgeweitet, damit sich ärmere Bürger wenigstens subventionierte Lebensmittel kaufen können. Wie die Qualität ist, kann man sich dann aber auch vorstellen. Und man sagt natürlich auch, die extremen Klimaereignisse bringen natürlich auch die Ernten immer weiter durcheinander. Haben wir auch schon oft drüber gesprochen. In Brasilien war dieses Jahr erst eine Dürre, dann Frost, der die Pflanzen vernichtet hatte. In China gab es Überflutungen, im Mittelmeerraum Waldbrände, in den USA erst Schneestürme, dann eine monatelange Dürrephase, wo viele Landschaften gebrannt haben, abgebrannt sind. Ja, das heißt, Andreas, auch in Deutschland sehen wir ja, da gibt es plötzlich exorbitante Wetterereignisse, womit niemand so richtig gerechnet hat, die auch nicht richtig angekündigt werden, die natürlich auch viel mit Ernteausfällen zu tun haben, plus die ganzen Maßnahmen, mit denen die Bauern, die Landwirte jetzt geknebelt werden. Wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, dass viele ihre Existenz verlieren und auch einfach nicht mehr weiter können. Das heißt, es zeigt sich ja global eine Entwicklung, die wirklich in eine ganz bestimmte Richtung geht, nämlich Mangelwirtschaft. Weswegen wir natürlich auch appellieren daran, dass ihr, so ihr überhaupt nur könnt und ein bisschen Platz habt, und wenn es der große Blumentopf oder zwei oder drei im Blumenfenster im Wohnzimmer sind, dass ihr selber euer Gemüse über das ganze Jahr versucht, selber anzubauen.
Ja, das ist jetzt ein Riesenbausch und bunt natürlich an Themen, die da jetzt zusammengeflochten wurden, aber in eine Richtung gehen, du hast völlig recht. Wir haben eine Ideologie, die Ideologie heißt Klimawandel. Und dieser Klimawandel, der wird jetzt momentan massiv unterstützt durch entsprechende Wetterereignisse. Und da wir wissen, und das ist meine Interpretation, dass es alleine über 200 Patente gibt zur Beeinflussung von Wetter, da wir, geht ruhig auf die Seite des Wetteradlers einfach mal bei Telegram und guckt euch diese Dinge an. Der macht das wirklich gut, der ist meteorologisch hoch bewandert und der stellt dort eben halt auch Zusammenhänge dar, um zu erkennen, warum es zu solchen Wetterkatastrophen eben halt kommen soll. Die Argumentation heißt Klima, Klimawandel und Klimaschutz. Das hat leider nichts mit Umweltschutz zu tun, denn diese rot-grüne Ideologie des Klimaschutzes ist gleichzeitig ein mit Füße treten des Umweltschutzes. Jeden Tag fahren Hunderte von großen Schweröltankern über die Welt, mit Schweröl angetrieben. Dazu gehören eben halt auch die Autolieferungen oder Lebensmittellieferungen. Durch die ganze Welt werden die ja geschippert und es werden jeden Tag Unmengen an Altöl verklappt auf den Meeren, Unmengen an Plastik in die Meere reingeworfen. Über diese Dinge reden wir nicht, die wir dringend diskutieren müssten, sondern wir diskutieren ausschließlich über den Klimaschutz. Gleichzeitig wird mit diesem Ablenkungsmanöver der Panikmache über ein zusammenbrechendes Klima, übrigens als die Grünen gegründet wurden, das war ja irgendwann Anfang der 80er Jahre, ich erinnere mich gut an Ebermann und wie sie alle heißen, Ditfurth.
Petra Kelly,
Bastian, ne, hieß ja ihr Mann da, ne? Und die sich dann irgendwann umgebracht haben. Also es war eine ganz heikle Geschichte, war das. Die sind damals ja an den Markt gegangen und haben gesagt, für die Umwelt ist es 5:05. Übrigens damals, 1980 war es schon 5:05. Mittlerweile müssten wir es 20:01 haben, aber immer noch ist die Welt nicht untergegangen. Und es wird immer wieder mit diesem Argument gearbeitet, die Welt steht unmittelbar vor dem Zusammenbruch. Das ist eins unserer Hauptprobleme und die eigentlichen Ursachen werden überhaupt nicht angegangen. Und wir sehen, wozu das Ganze jetzt natürlich führt, dass gleichzeitig die großen landwirtschaftlichen Flächen von Kleinbauern aufgekauft werden von großen Konzernen, die letztendlich alles in sich vereinen und wie das Erbhofgesetz 1933 von Hitler schon damals umgebaut wurde, dass man mehr oder weniger die kleinen Bauern zerstören wollte und in eine industrielle Lebensmittelversorgung überführen wollte. Genau diese Entscheidung im Dritten Reich, die wird heute mit aller Konsequenz durch die heute führenden politischen Großstrukturen eben halt weitergeführt. Und ausgerechnet die diskutieren alle Kritiker dann eben halt immer mit dem Stigmata rechts, wenn einer sich dagegen anstellt. Ich muss das einfach mal so sagen, auch wenn du zuckst. Ich spreche hier um die Sorge, dass sich etwas nicht wiederholt.
Ist ja auch richtig, hast ja auch vollkommen recht, ich unterstütze das auch, aber es ist vielleicht damals schon etwas in Gang gesetzt worden, was jetzt hier einfach tatsächlich, wie du sagst, weitergeführt wird, bewusst oder unbewusst, das bleibt dahingestellt. Fakt ist, wir haben eben nicht nur in der ganzen Welt eine wachsende Lebensmittelkrise, die hausgemacht zu sein scheint an vielen Ecken und Enden. Ich will jetzt mal gerade gar nicht das erwähnen, worauf du kurz hingewiesen hattest, auf den Wetteradler bei Telegram, der doch immer ganz erhellende Berichte bringt über mögliche Wettermanipulationen. Also das ist ja kein Thema, das an den Haaren herbeigezogen ist, sondern die Regierungen stehen dazu. Bill Gates sagt, wir verdunkeln die Sonne, indem wir Metalle, Schwermetalle ausbringen in die Stratosphäre, und der andere, der hängt die Sterne am Himmel auf und die fallen runter und ergeben eben auch schwerste Veränderungen und Umweltverschmutzungen. Ja, das sind dann die Herrschaften, Philanthropen, die uns sagen, wie wir zu leben haben in einer Klimakrise und in einer Lebensmittelkrise und in einer Mikrobenkrise. Und wir haben noch eine weitere Krise und die wird saftig werden. Das ist die Energiekrise. Auch darüber sprechen wir hier sehr häufig, über mangelnde Stromversorgung durch die Energiewende. Nach Fukushima hat Frau Merkel 2011 ein rabiates Umstellungsgesetz beschlossen, das sagt, keine Atomkraftwerke mehr, keine Kohlekraftwerke mehr, gar nichts mehr, sondern wir machen nur noch grünen Strom. Was bedeutet, der Strom ist nicht sicher. Es ist jetzt in Großbritannien ein Aufschrei durch die Industrie gegangen, weil diese hohen Energiepreise und auch die Energieknappheit Firmen zwingt, ihre Produktion einzustellen, beziehungsweise werden sie gezwungen. Da heißt es in einem Artikel von dem ganz offiziell politisch korrekten Guardian. Der Guardian, das ist so ein bisschen linkspolitisch, klar. Und der Guardian schreibt also, dass die Stahlhersteller und eine weitere 500.000 Haushalte drohen, in die Energiearmut zu geraten. Die Rekordpreise für Energie haben derzeit gerade mal 2 Düngemittelfabriken im Norden Englands zur Schließung gezwungen und Stahlwerke zum Stillstand gebracht. Das sind einige der deutlichsten Anzeichen dafür, dass also eine wirtschaftliche Erholung beispielsweise in Großbritannien einen ganz empfindlichen Schlag jetzt versetzt bekommt, weil das sieht nämlich gar nicht gut aus. Also zum einen handelt es sich um den US-amerikanischen Düngemittelhersteller CF Industries. Der hat die Produktion in seinen Werken in Billingham, in Teesside und Cheshire, in denen rund 600 Mitarbeiter beschäftigt sind, wegen der in die Höhe geschossenen Gaspreise eingestellt. Dann Goldman Sachs, ein großer Rohstoffhändler, hat davor gewarnt, dass die gesamte Schwerindustrie, übrigens in ganz Europa, in diesem Winter von Stromausfällen bedroht sein könnte. Vor allem, wenn sich die eisigen Temperaturen bis ins Jahr 2022 in ganz Europa und in Asien hinziehen. Zwischenbemerkung wegen natürlich der Klimaerwärmung. Und die Warnung kam zu einem Zeitpunkt, als UK Steel, das ist der Branchenverband der Stahlindustrie, erklärt hatte, dass die Stahlhersteller aufgrund der Marktpreise für Strom gezwungen seien, ihre Arbeit während der Spitzenzeiten der Stromnachfrage einzustellen. Wir hatten ja hier auch darüber gesprochen, neulich schon, dass in Nevada und in einigen Bundesstaaten Amerikas eben auch den Unternehmen, aber auch manchen Haushalten zu Spitzenstromzeiten einfach der Strom abgestellt wurde. Smart Meter macht es möglich. Und dieser Energiepreisschock hat die britischen Minister dazu veranlasst, dringende Maßnahmen zum Schutz von Haushalten und Unternehmen zu ergreifen, während die Regierungen in ganz Europa Rettungsmaßnahmen ergreifen derzeit, um den Energieverbrauchern zu helfen, den kommenden Winter zu überstehen.
Ja, wir sehen hier eine immer mehr sich zuspitzende chaotische Lage, die den Umbruch der Menschheit jetzt hervorbringen wird. Und wir sehen hier so, ich spüre so zwei Seelen in meiner Brust. Auf der einen Seite, dass diese Industrialisierung komplett abgebrochen wird, gestockt wird, also dicht gemacht wird. Dadurch, dass man den Strom nicht mehr zur Verfügung stellt, können Düngemittelfabriken nicht mehr arbeiten. Wenn wir allerdings das Ganze mit dem ersten Thema heute in Verbindung bringen, dann stellen wir fest, dass also gerade der Dünger auch das Hauptproblem letztendlich unserer schlechten Ernten sind und unserer Hungersnöte. Denn wir brauchen keine Düngemittel und wir brauchen keine chemischen Zusätze oder Pestizide oder Fungizide oder sonst etwas, sondern was wir brauchen, ist die Natur an sich. Und was jetzt hieraus für uns abzuleiten ist als Menschen, ist, wir kommen in einen Umbruch, und bevor nach diesem Umbruch eine neue Welt sich wieder in Gang setzt, wo man wieder auf natürliche Ressourcen zurückgreifen wird, geht es darum, diese Umbruchphase wirklich durchzustehen. Und aus diesem Grunde werden wir nicht müde, immer wieder diese Vorsorge zu beschreiben, wie du es gerade zum Schluss auch gemacht hast, die Vorsorge zu betreiben, dass wir dann in der Lage sind, in dieser Umbruchphase eben halt tatsächlich durchzustehen, das Ganze, und dann uns auch auf die Eigenversorgung mehr zu konzentrieren. Denn das ist der wirkliche Punkt, der jetzt auf uns liegt. Und wenn ich sehe, Bruce Lipton, der hat das ja, der berühmte Epigenetiker, ein Biologe aus USA, der gezeigt hat, wie man durch eine entsprechende Nährlösung Zellen zum Beispiel auch in eine Richtung bringen kann. Durch unterschiedliche Nährlösungen macht ein und dieselbe Stammzelle etwas anderes, Muskel, Knochen oder Fettgewebe oder sonst etwas. Es hängt von der Nährlösung ab. Das heißt, durch die Nährlösung selbst kann man ganz viel beeinflussen. Und wenn wir uns Menschen eben halt auch als Zellhaufen einmal verstehen, jetzt mal biologisch, und wir wissen, dass die Nährlösung dieser Zellen das Blut und verschiedene Sekrete sind, die wir in unserem Körper haben, dann können wir uns natürlich auch ausrichten mit dieser Nährlösung. Und das geht durch entsprechende Gedanken, durch entsprechende Einstellung, durch entsprechende Verbindung mit den Schöpfungsgesetzen, die man wieder lernen kann, die Intuition wieder zu entdecken, um seinen Körper in diese neue Nährlösung reinzubringen. Und dann stehen wir diese Situation auch dadurch. Das bedeutet, die Vorbereitung ist nicht nur, dass ich viele Büchsen mit Ravioli habe, sondern die Vorbereitung besteht auch darin, dass meine Zellen in meinem Körper diese Geschichte vorbereitet bekommen. Und das kann ich selbst beeinflussen. Ein hochspannendes Thema.
Ja, wir werden mal, du hattest ja schon mal hier im Podcast ein bisschen mehr über Bruce Lipton und seine Forschung gemacht. Übrigens ein US-amerikanischer Entwicklungsbiologe und Stammzellforscher. Und er ist besonders in den Vordergrund getreten durch die Verbreitung des Gedankens, dass die Genexpression, sind wir wieder beim Thema, durch die Umwelt, aber vor allem durch die Einstellungen und Gedanken eines Menschen beeinflusst werden kann. Da sind wir an einem Thema, wo wir auch oft drüber sprechen: Halte den Herd deiner Gedanken rein, denke also konstruktiv, denk in Richtung Gesundheit und nicht in Richtung Krankheit, denk in Richtung Aufbau, Garten, wachsende Pflanzen und so weiter und nicht in Richtung Zerstörung. Das heißt, damit schaffen wir schon ein inneres und äußeres Energiefeld.
Richtig. Die Einstellungen und die Gedanken sind die Nährlösung unseres Geistes. Genauso wie das Blut und die Sekrete in unserem Körper die Nährlösung für unsere Zellen sind in dem Körper auf biologischer Ebene. Und das ist genau richtig. Die richtige Einstellung, die förderliche Ausrichtung, das, was ich immer sage, das Licht am Horizont, nicht ins Schwanken kommen, nicht ins Taumeln kommen, sondern auf dieses Licht zuzuschreiten und diese gesamte irrsinnige Welt, die sich um uns bewegt, mehr oder weniger wahrzunehmen, von mir aus auch kopfschütteln. Das machen wir, glaube ich, alle, die wir hier auf diesem Sender und in diesen Sendungen zuhören. Uns geht das ja übrigens ganz genauso. Und dann einfach trotz alledem seinen Weg gehen. Und derjenige wird stabilisiert sein. Dazu aber eben halt auch die sachliche Ebene. Das bedeutet, für den Stromgenerator genügend Treibstoff zu haben oder eben genügend Essen und Trinken zu haben oder eben halt auch wichtige Medikamente, die man braucht. Ich denke gerade an Insulin, beispielsweise Abhängige, dass sie sich möglichst einen Vorrat anlegen und dann nach einem bestimmten System rollierend immer das Älteste wieder verbrauchen. Das sollte man immer versuchen.
Ja, ich möchte hinweisen auf ein Buch, das hast du hier auch auf dem Schreibtisch liegen. Das werden wir nachher mal einstellen, von Bruce Lipton. Das heißt Intelligente Zellen. Und da heißt es: erstaunliche wissenschaftliche Erkenntnisse über die biochemischen Funktionen unseres Körpers zeigen, dass unser Denken und Fühlen bis in jede einzelne unserer Zellen hineinwirkt. Der Zellbiologe Bruce Lipton beschreibt genau, wie dies auf molekularer Ebene vor sich geht. In leicht verständlicher Sprache anhand eingängiger Beispiele führt er vor, wie die neue Wissenschaft der Epigenetik die Idee auf den Kopf stellt, dass unser physisches, also körperliches Dasein durch unsere DNS bestimmt würde. Vielmehr wird sowohl unser persönliches Leben als auch unser kollektives Dasein durch die Verbindung zwischen Innen und Außen, zwischen Geist und Materie gesteuert. Und Lipton gehört mit diesem Buch seit 10 Jahren zu den wichtigsten Autoren weltweit zum Thema Epigenetik, Geist und Materie. Ja, ihr Lieben, das ist ja das, was wir im Prinzip, auch wenn wir über die 3 grünen Bücher sprechen, immer wieder wiederholen. Es ist ein und dasselbe. Er ist halt aus wissenschaftlicher Sicht geht er ran, aber er spart natürlich trotzdem den Geist, die Seele, das Herz, das Innere nicht aus, sondern sagt, genau hiermit müssen wir die Materie beeinflussen. Dann kommt es uns zugute. Also mir erscheint es immer mehr, dass wir wirklich in einer Zeitqualität angekommen sind, wo wir genau auf diese Dinge unseren Fokus legen sollten. Und dann spüren wir auch sogleich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke es selbst bei mir, wenn ich über solche Themen spreche, spüre ich in mir eine andere Energie, die ist aufbauend, die hilft mir, fröhlich zu sein, die hilft mir, stabil zu bleiben, während wenn ich natürlich hier diesen Mist lese, was die alle im Moment hier uns zumuten, dann geht es mir nicht so gut. Aber wenn ich es schaffe, in dieser Energie vorwiegend zu bleiben, dann bin ich auf dem richtigen Wege.
Ja, und wir geraten dann wieder irgendwann hoffentlich in eine Normalität, so wie wir eigentlich auch geschaffen wurden. Denn unser Gehirn besteht ja aus 2 Teile. Einen geistigen Teil, den kennen wir zum Beispiel aus der Empfindung heraus, wenn das Gewissen anklopft und man das Gefühl hat, das ist nicht in Ordnung. Mein Gewissen macht sich bemerkbar. Ich mache hier gerade etwas, was nicht gut ist. Oder auch besonders gut ist. Auch das Gewissen kann ja auch förderlich beeinflusst werden. Ist ja nicht nur schlecht. Aber dieses ist ganz wichtig, da erkennen wir es daran. Und dieses Gehirn, dieses Geistige, dieser geistige Teil muss der Führer sein, Führer darf man nicht mehr sagen, muss der Aufsichtsrat sein des Verstandes. Und der Verstand ist nämlich lediglich ein Werkzeug. Aber ein Werkzeug braucht eine Führung. Und ohne Führung läuft das Werkzeug Amok. Und das haben wir jetzt. Wir haben zum Beispiel eine Amok laufende Wissenschaft in unserer modernen Welt. Modern kann man ja auch das Ola langziehen, dann heißt dasselbe Wort modern statt modern. Und das bedeutet, genau da sind wir gelandet. Das Gewissen klopft nicht mehr an. Hochintelligente Verstandesmenschen sind in der Lage, ihr Werkzeugverstand einzusetzen und bauen Giftgasbomben oder Viren oder biologische Waffen oder auch andere herkömmliche Waffen. Das kann nur ein aus dem Ruder gelaufener Verstand sein, der nicht mehr vom Gewissen kontrolliert wird. Gewissenloser Verstand gewissermaßen. Der ist also führungslos geworden. Und das lernen wir wieder, wenn wir nämlich unseren Geist, den wir finden, mittlerweile völlig verkümmert, wir nennen ihn sogar Kleinhirn. Das Kleinhirn ist nämlich das, wo der Geist sich wiederfindet. Das ist das Wesentliche, nicht irgendwelche Urinstinkte, die vermeintlich keinen Wert haben, sondern das sind die wichtigsten Dinge. Dort läuft auch die Körpertemperatur, wird dort geregelt, es wird dort der Atem geregelt, das Schwitzen und was auch immer, die Urinstinkte, aber eben halt auch die Intuition. Das ist der eigentliche Punkt, der wesentlich größer sein sollte und sollte den Verstand führen. Aber der Verstand hat ihn quasi völlig an die Seite gedrängt. Und das ist unsere Aufgabe. Das ist die eigentliche Erbsünde, wie es Abdrostehen beschreibt. Und nicht das, was wir da irgendwo durch Interpretation aus Religionen heraus immer wieder erfahren. Das ist so nicht richtig. Und wenn man diese Zusammenhänge versteht, was eigentlich eine Erbsünde ist, nämlich die Überzüchtung des Verstandes, dann kommt man auf einen neuen Weg. Im Lichte der Wahrheit von Abdrostehen beschreibt genau diese Zusammenhänge.
Ja. Es ist ein absolutes Standardwerk, aber Standardwerk so außergewöhnlicher Art, wie es das wahrscheinlich wirklich noch nie gegeben hat, um die Menschheit aufzuklären über das, was hier gerade vorgeht. Eigentlich schon immer. Ja, und wir kommen noch mal zu der Energiekrise in Großbritannien, aber eben auch in ganz Europa. Und wie ihr wisst, lassen wir auch immer russische Meldungen übersetzen. Wir beobachten die russische Politik. Wie ordnen die den europäischen Markt beispielsweise ein und auch den Rest der Welt. Und da finden wir oft ganz spannende Statements. Und Russland, also eine Zeitung, die heißt vz.ru Economy. Ich habe das vorhin schon eingestellt. Also diese Meldung findet ihr oberhalb unseres Podcastes. Da geht es eben auch um die Lage, die Energieversorgung in Europa. Und da heißt es in der Überschrift schon, Europa und die Ukraine könnten frieren. Es geht um den Winter 2021-22. Und da heißt es, aufgrund dieses hohen Preises der Strom- und Gasenergie, dass dieser hohe Preis zeigt, dass die grundlegenden Faktoren für die Gasverknappung in Europa nach wie vor verheerend vorhanden sind. Nämlich wird hier jetzt thematisiert die Abwanderung von LNG, also von Flüssigerdgas, aus Europa, nämlich auf die asiatischen Märkte, wo der hohe Preis aufgrund der gestiegenen Nachfrage zustande kam. Ist auch ein Punkt. Die Entleerung der europäischen Speicher nach dem kalten Winter 2020-21 wird hier weiter angegeben. Dann die niedrigsten Gasreserven in den europäischen Gasbehältern in den letzten 5 Jahren vor der neuen Heizsaison, also da heißt es in Klammern, die Europäer hatten Angst, im Sommer Gas zu 400 bis 500 US-Dollar zu kaufen, da sie mit einem Preisverfall rechneten. Aber sie haben sich getäuscht. Das heißt, Andreas, das ist ja eine ganz falsche Politik, die von Europa aus gegangen ist. Entweder es sitzen dort Pfeifen oder es ist irgendein Vorsatz dahinter.
Ja, ich denke mal schon, eine politische Agenda, die es vielleicht entscheiden mögen, ja Pfeifen sein, um mal bei deiner Vokabular zu bleiben. Aber die Entscheidungen selbst, die gemacht werden und nicht verkündet werden, das sind schon Leute, die mitdenken können. Also wir sehen hier natürlich eine Agenda dieser antirussischen Politik, die uns jetzt auf die Füße fällt, da werden Sanktionen gegen Russland gefahren und so weiter. Und damit wird der eigentliche Gasfluss unterbrochen, unterbunden und so weiter. Wir bräuchten es ja dringend, aber das will man offenbar nicht. Und jetzt kommt das Eigentliche ins Spiel. Diese Gaspreise des Flüssiggases, des wirklichen physischen Gases, da sind die Preise bei weitem nicht so volatil, also so schwankend, so stark schwankend wie im Papiergas. Was ist Papiergas? Wir haben Rohstoffe und wir haben Rohstoffmärkte und wir haben Börsen. Börsen sind Marktplätze. Börse ist übrigens ein Name, der kommt aus einem Herrn de Boer aus Belgien, nachdem ist das benannt worden. Und dieser Marktplatz beispielsweise, da laufen mittlerweile genau solche Amok-Arien ab, wie ich es gerade erklärt habe. Da werden nämlich Optionsscheine, da werden sogenannte Derivate, sprich Wettscheine auf entsprechende Rohstoffe gefahren und die können die Preise mal nach oben treiben oder in den Keller runtertreiben. Und das hat überhaupt nichts mehr mit Angebot und Nachfrage des eigentlichen Gases zu tun, sondern das Ganze ist eine riesengroße Spielbank, die da entstanden ist. Und diese Spielbank wird befeuert durch eine rot-grüne Politik. Und wenn ich sehe, dass die Grünen und die Roten, also die grüne Politik in Deutschland, die Sanktionen gegen Russland eindeutig noch mit forciert, zugunsten der großen Spekulanten, die nämlich an diesen Börsen die großen Gelder machen, da mutiert die Grüne Partei zu nichts anderem momentan, auch die SPD und auch die CDU, das ist ja mittlerweile alles gleich, diese standardisierten Parteien, die Linken sowieso, das ist nichts anderes als eine Art Vertriebsabteilung von BlackRock, die dadurch noch reicher werden. Das ist das eigentliche Problem, was wir haben und kaum einer erkennt es. Angebot und Nachfrage, liberale Strukturen im Rahmen einer ordentlichen Marktwirtschaft, das ist wirklich der entscheidende Punkt, den wir brauchen und der wird hier umgangen. Es ist wirklich so einfach zu erkennen, wenn man mal genau hinguckt.
Ja, Russland, also die Experten dort, die sehen natürlich mit Sorge auch auf die Verzögerung von Seiten auch Deutschlands und der EU, was die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 angeht. Und sie sagen, das würde Gazprom erlauben, mit voller Kapazität zu pumpen. Also das wäre schon eine Art Rettungsanker. Aber sie sagen auch, was wird denn passieren, wenn die EU dem Prinzip folgt und die Inbetriebnahme der russischen Pipeline in diesem Jahr nicht genehmigt? Und es sieht sehr danach aus, dass sie es nicht genehmigen werden. Dann heißt es, werden auch andere Faktoren weiterhin zur Gasverknappung in Europa beitragen? Ja, insbesondere Asien und Europa selbst werden mit der Heizsaison früh beginnen. Der Winter wird sehr kalt sein, also da sind auch Propheten. Dann das Erdflüssiggas wird nicht aus Asien zurückkehren. Und es wird nur wenig Gas in den europäischen Speichern vorhanden sein, während Gazprom im Oktober, November, Dezember das gleiche Gasangebot wie im September aufrechterhalten wird. Und sie sagen, es ist ein perfekter Sturm, der sowohl in der EU als auch in der Ukraine, die eben auch Gas aus Europa im Gegenstromverfahren importiert, einen Notstand auszulösen droht. Das Ganze sagt Igor Yushkov, der ist Experte an der Finanzuniversität der russischen Regierung und des Nationalen Energiesicherheitsfonds.
Ja, und da fällt mir gerade so ein, wir haben 700 Bundestagsabgeordnete oder Bundestags...
709
Abgeheftete im Bundestag, die Parlamentsfüllmasse. Und keiner von denen steht so wirklich auf, oder die wenigsten von denen, zumindest bekommen sie auch kein Sprachrohr über die Medien, um es mal korrekt zu sagen. Es gibt einige, die sehr wohl deutlich sagen, in welche Richtung diese Fehlentscheidungen laufen. Aber mir wären lieber, wir hätten nur 5 Abgeordnete und die würden unglaublich viel verdienen, von mir aus Millionen verdienen, und würden eine ordentliche Politik machen, als wirklich 709 Personen, die als Parlamentsfüllmasse lediglich den Arm an der richtigen Stelle erheben und wirklich absolut keine Ahnung offenbar von diesen Dingen haben, aber Sanktionen gegen Russland mit unterstützen. Russland, welches sich immer gezeigt hat in der Geschichte als zuverlässiger Partner. Das muss man einfach mal ganz deutlich sehen. Wenn ich alleine sehe, wie Putin beispielsweise mit den westlichen Ländern umgeht, bei den Angriffen, die gegenüber ihm gefahren werden, dass selbst ein Joe Biden Putin als Mörder bezeichnet und alles solche Sachen, völlige Ausfälle, intellektuelle Ausfälle, aber eben halt auch Stilausfälle, trotzdem bleiben sie immer dabei und sie bieten das und halten das, was sie sagen. Und genau dieses Land und das unser unmittelbarer Nachbar von Europa, der wird mehr oder weniger dermaßen mit Füßen getreten, und dann werden die deutschen Leute wirklich noch frieren. Ich frage mich, was ist das für eine politische Mannschaft, die da in diesen Abgeordnetenhäusern sitzen? Und man kann wirklich nur hoffen, dass dann natürlich auch eine Wahl jetzt hier zu etwas anderem führt. Wichtig ist an dieser Stelle natürlich jetzt, und das ist jetzt der Einzelne, der gefordert wird, eine entsprechende dringende Vorsorge, was die Wärme anbelangt, wirklich zu treffen. Und da gibt es eben halt auch diese Möglichkeiten, ob das diese Gulaschöfen oder sonstige Dinger sind, eben halt Öfen, die man auch mit Holz beheizt kann, wo man dann in der Lage ist, sich zumindest einen warmen Raum im Winter zu machen. Das ist ganz wesentlich, denn es geht dabei wirklich auch ums Überleben. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man daran jetzt denkt, immer wieder, jetzt ist noch ein Herbst, noch ist es möglich gut. Wenn der Winter kommt und dann der Run auf die Flüssigbrennstoffe kommt, der Run auf die Öfen, der Run auf die Möglichkeiten, überhaupt sich mit Heizung oder mit Decken oder sonstigen einzudecken, dann könnte es eben halt auch zu spät sein. Wir dürfen nicht vergessen, wir befinden uns jetzt vor der Wahl noch in einer Ausnahmesituation des Schönredens. Und wenn das schon das, was wir hier erleben, das Schöne ist, das, was man uns versucht darzustellen, dann möchte ich nicht wissen, wie es nach der Wahl aussieht.
Ja, es ist wirklich ein dringender Appell, denn irgendwann ist das Zeitfenster zu, wo man agieren kann, wie ihr ja bei allen möglichen Themen seht. Deswegen sei der Satz wiederholt, der schon vor 2000 Jahren gesagt wurde: Wer Augen hat, der schaue, und wer Ohren hat, der höre. Das sind hier wirklich wichtige Dinge. Vorsorge ist alles, geistige wie natürlich materielle Vorsorge. Und wir haben zum Beispiel, es gibt Petroleumheizungen, wo auch eine Löschautomatik dabei ist und so weiter. Auch das werden wir euch nochmal einstellen, denn so etwas zu Hause zu haben, ist wichtig. Es gibt auch mobile Gasheizungen, wo man so Umrüstschläuche hat für die Gasflasche. Also wo man sich wirklich auch mit hohem Sicherheitsstandard versorgen kann und unabhängig ist. Wenn dann irgendwann Strom abgestellt wird und die Heizung nicht mehr geht, das ist dann schon ein Kollektivzustand, der für große Sorge sorgen wird. Und Naja, wir werden sehen. Also hier in Kanada wird der Winter auf jeden Fall hart, denn das kann man immer dann sehen, wenn die Bäume besonders viele Früchte tragen und die Ernten gut sind. Also wenn jetzt nicht gerade irgendwelche Wetterextremitäten eingestellt wurden oder sich eingestellt haben. Und in diesem Jahr auch die Tannenzapfen, alles ist hier schwer behängt mit Früchten und da will uns die Natur sagen, sorgt vor, erntet, packt euch das in euren Keller, denn es wird kalt werden. So, Andreas, wir haben ein weiteres Thema, das ist geopolitischer Art und das ist ein Thema, mit dem du dich ja schon länger beschäftigst. Wie sind die Kontinente miteinander verbunden, politisch, wirtschaftlich und so weiter? Und wir kennen natürlich den Begriff Five Eyes. Das ist eine Gruppe von Ländern, führende Länder, die dazu gehören die USA, Australien, Kanada, Neuseeland und Großbritannien. Und nach der Atlantikcharta 1941 haben die Vereinigten Staaten und Großbritannien ein System mehr oder weniger zur Abhörung der Kommunikation eingerichtet und gebildet, nämlich der Achsenmächte, das sie 1946 dann weitergeführt haben und 1948 ist Kanada dazugekommen und einige Jahre später 1956 Australien und Neuseeland. Andreas, diese Five Eyes, die, ich glaube sogar bei James Bond hat man da hin und wieder was darüber gehört, die haben ja einige Funktionen, vielleicht kannst du was dazu sagen, aber vor allem, sie sollen jetzt offenbar erweitert werden, es sollen weitere Länder dazukommen. Ein bisschen Hintergrundinformationen von dir.
Okay, also diese Atlantikcharta 1941, UKUSA genannt, UK heißt das, United Kingdom und United States of America, UKUSA geschrieben quasi. Die haben letztendlich damit angefangen, ganz nah zusammenzurücken im Rahmen ihrer Geheimdienste, nämlich die Überwachung der Menschen, der Bürger, auch bei den anderen, aber auch bei sich selbst reinzuziehen. Und das hat man immer weiter aufgebaut. Man hat gesagt, wir müssen immer mehr Überwachungssysteme haben. Und dann kam in der Folge natürlich ein weiterer Kreis, der sich bildete. Das heißt also nicht übrigens auf demselben Level wie die fünf, sondern etwas untergeordnet. Aber auch die wurden quasi als Abteilung eingebaut. Das war Dänemark, Frankreich, Norwegen und die Niederlande. Und dann sogar noch einen dritten Kreis mit Deutschland, Belgien, Spanien, Italien und Schweden. Und dann sogar noch ein vierter Kreis, das spielt dann aber dann eben halt für uns weniger eine Rolle. Das ist die südkoreanische, israelische, japanische und aus Singapur die Menschen dort. Wir wurden dort mit integriert. Es geht dabei im Prinzip um ein supranationales System. Das heißt, es hat nichts mehr mit der Hoheit des Staates zu tun. Deshalb, wenn wir eben halt reden ab und zu von Deep State und das wird so als Verschwörungstheorie bezeichnet, wie soll man es denn besser bezeichnen als Deep State, wenn sich Geheimdienste über die Politik und über den Staat und über die Staatsführung die Hoheit hinwegsetzen und eigene Strukturen bilden der kompletten Überwachung, die hier laufen. Und sie entziehen sich komplett den Gesetzen und Verfassungen, also dieser Mitgliedstaaten. Sie sind de facto eine größere Macht als die Staats- und Regierungschefs. Und also ist interessant, also das entgegen der landläufigen Meinung, dass die Bürger glauben, dass diese fünf Augen eben halt nur eine Kleinigkeit sind, das ist die am meisten überwachte Bevölkerung der Welt. Noch mehr als die russische oder chinesische Bevölkerung. So kann man es einschätzen.
Das muss ich jetzt nochmal nachfragen. Also das heißt, diese genannten Länder, diese fünf erstmal, das sind ja eigentlich medienmäßig und auch was die Politiker angeht, jene Länder, die mit dem Finger ausgestreckt nach Russland und China zeigen und sagen, da werden die Menschen überwacht. Aber in Wirklichkeit ist es völlig anders, nämlich dass die Gesellschaften, die unter den Five Eyes stehen, dem ausgeliefert sind?
Ja, also ich sehe das sogar noch weiter. Ich glaube, dieses World Economic Forum und deren Hintermänner und Mannschaften, NGOs, die New World Order, wie wir es so nennen, die Einweltregierung, spielt hier eine ganz große Rolle. Und dadurch, dass China und Russland ausgenommen sind und auch als Gegner bezeichnet werden immer mehr, könnte es auch damit sein, dass sie zu stark sind, um mit integriert zu werden und vielleicht sogar sie in Zusammenarbeit sogar noch sind mit China und Russland. Also so verrückt das ist, denn wir dürfen nicht vergessen, Russland, China, Iran und dann kommen die gesamten anderen asiatischen Länder um Afghanistan herum, Schwarzes Meer, Kaspisches Meer, Indien, Pakistan, das sind alles ja irrsinnig große Länder, rohstoffreich und so weiter, die eine völlig neue Ära der Wirtschaft aufbaut, gegen die die alte westliche Welt, die komplett überschuldet ist, nicht mehr ankommen. Wir dürfen nicht vergessen, die westliche Welt ist verschuldet bei der östlichen Welt. China hat gigantische Forderungen gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Umgekehrt nicht. Es ist wichtig, es gibt Schuldner und Gläubiger. Und der Gläubiger ist eben halt in Fernost zu finden. Und der hat sich mit Russland und dann eben halt mit solchen Weltmächten wie Iran zusammengetan. Und aus diesem Grunde wird hier natürlich dann so eine Art Untergrundorganisation, das hat wirklich was von einem James-Bond-Film, wo Geheimdienste sich zusammenschließen und bringen die Leute im Westen unter Kontrolle. Und man fragt sich tatsächlich, und die Frage kann ich nicht beantworten, in welchem Interesse arbeiten sie eigentlich? Arbeiten sie im Interesse eines Deep States? Und wer sind diese Deep States? Sind die Leute selbst in China? Sind diese Leute selbst in Russland, selbst im Iran? Und da stellt sich wieder eines raus, Geld regiert die Welt. Man muss immer fragen, wer regiert das Geld? Und dann kommen wir eben halt auf den großen Bausch und Bogen bis zu BlackRock und der von mir interpretierten Vertriebsabteilung der Grünen Partei in Deutschland zum Beispiel, die solche Unternehmen dann eben halt unterstützen. Das ist ja doch relativ umfangreich, aber man kann es als Empfindung eigentlich wirklich auch erkennen, wie es läuft. Und dann findet man auch die logischen Beweise dafür.
Also um ehrlich zu sein, eine Durchschnittshausfrau wie ich, die gerne im Garten arbeitet, die ist etwas überfordert mit diesen Themen, sage ich ganz ehrlich. VoltaireNet hatte das veröffentlicht, übrigens eine interessante Webseite. Thierry Messon, ein Journalist, ein französischer Journalist, der aber, ich glaube, in Syrien lebt, mit einer wirklich schlagkräftigen Mannschaft. Die haben sich auch eines weiteren Themas angenommen, nämlich der politischen Architektur des neuen Nahen Ostens, Andreas, wo wir gerade beim Thema Geopolitik sind. Und der Syrienkrieg scheint ja mehr oder weniger vorbei zu sein. Alles sollte sich ändern und es heißt ja, Syrien würde sich der von Russland geführten Militärkoalition anschließen und de facto dann von ihr geschützt sein. Was ist mit dem Libanon, der ja im Moment sehr ächzt, weil die Menschen anfangen zu hungern, weil es nichts gibt, weil es eine Mangelwirtschaft herrscht? Magst du auch da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was mit der politischen Architektur des neuen Nahen Ostens gemeint ist?
Das ist natürlich ein sehr komplexes Thema und ich habe da relativ viele Zeit auch investiert momentan, auch um dahinter zu kommen. Thierry Messon ist ja wirklich einer der ganz großen Journalisten, der wirklich über einen unglaublichen Sachverstand verfügt und er beschreibt eben halt, wie Moskau und Washington momentan eine Reorganisation der Levante vorbereiten. Levante nennt man die Anrainerstaaten des Mittelmeers dort im fernen, im Nahen Osten und man hat ja diese Reorganisation auf dem Treffen in Genf, das nannte man intern übrigens Jalta 2, am 16. Juni des Jahres, jetzt 2021. Wir haben ja darüber gesprochen, als damals Putin nach Genf geflogen ist, hat sich dort mit Herrn Biden getroffen und hat dort mehr oder weniger die Kapitulationserklärung von Herrn Biden entgegengenommen in der Sachen Syrien-Konflikt. Denn die Russen sind ja dann aus Syrien raus und das war ja schon eine ziemlich heikle Geschichte und Putin hat sich übrigens auch sehr geschickt versucht dann auch, dass jede Demütigung der USA vermieden wird.
Wenn du sagst in Genf, wir hatten ja auch darüber berichtet, an anderer Stelle hatte Herr Putin ja auch mit Klaus Schwab gesprochen. Ich weiß nicht, ob das im selben Zuge war. Aber wenn dieses Treffen in Genf stattgefunden hat, könnte es ja auch symbolischen Charakter haben, da der WEF ja auch dort angesiedelt ist.
Ja, mit Sicherheit. Wobei das Gespräch mit dem Putin und dem Klaus Schwab in diesem Fall nicht da in demselben Bereich war. Da ging es um das World Economic Forum, wo sie miteinander gesprochen hatten, direkt. Jetzt geht es vor allem um diese Situation, dass wir hier eine neue Architektur, wie es Thierry Messon beschreibt, eben halt im Nahen Osten in der Planung haben. Die Vereinbarung, wie sieht die aus? Nach dem Syrienkrieg soll jetzt eine völlig neue Architektur entstehen. Gehen wir mal die einzelnen wichtigen Spieler durch. Syrien soll nun unter den Schutz der russischen Streitkräfte stehen. Das haben viele nicht verstanden, dass USA rausgejagt wurde aus Syrien, weil sie dort versucht hatten, Syrien mehr oder weniger zu evakuieren und in einen Krieg reinzuziehen. Man spricht immer von einem Bürgerkrieg in Syrien. In Wirklichkeit war es eine Invasion der westlichen Welt in Syrien, um sie zu übernehmen, um es auf den Punkt zu bringen. Also Moskau würde übrigens auch den Beitritt Syriens zur sogenannten Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit, es gibt da einen Vertrag, OSTW heißt der, würden die sogar in Erwägung ziehen. Diese Organisation ist quasi ein russisches Äquivalent zur NATO. Also das heißt, Syrien würde dann in eine Gegenorganisation der NATO dann mit eintreten. Das steht momentan wirklich in diesen Planungen drin. Der Libanon, ganz wichtiger Spieler, soll nun unter eine gemeinsame Vormundschaft zwischen Russland und den USA gestellt werden, aber militärisch von Frankreich besetzt. Das ist natürlich ein ganz heikles Thema. Der Libanon war ja mal mehr oder weniger der große Makler in diesem Bereich Asiens, aber der Libanon hat sich auf die falsche Seite gestellt. Er hat eben immer mit dem Westen zusammengearbeitet und nun ist der Westen auf der Flucht und Russland hat jetzt mehr oder weniger die Vorherrschaft übernommen für die neue Architektur in Verbindung mit den arabischen Ländern natürlich. Das ist wichtig und da ist der Libanon natürlich jetzt in einer schlechten Situation. Und die neue Vormundschaft soll also Russland und USA haben und Frankreich spielt eine Rolle, was die militärische Besetzung anbelangt. Das hängt mit der alten Kolonialisierung noch zusammen. Kommen wir zum Irak. Der Irak würde den Libanon in diesem Fall dann als regionalen Vermittler ablösen. Wir können also erkennen, dass die US-Truppen dann auch aus dem Irak bald abziehen werden. Das ist wichtig, damit dieses Land eine vermittelnde Position überhaupt für die Mittelmeerstaaten einnehmen kann. Und der Iran spielt auch eine große Rolle. Der soll in die Gemeinschaft der Mittelmeerländer aufgenommen werden. Also wir sehen hier schon einen sehr starken Einfluss Chinas und Russland, die ja mit dem Iran in engem Zusammenschluss stehen.
Der böse Iran.
Der böse Iran, ja. Die USA müssen dann natürlich jetzt zurückrudern, weil China eben halt mit Russland und Iran in einem sehr engen Verbund sind und die Macht dort mittlerweile langsam ganz stark übernommen haben in Form einer Infiltration. Und das heißt, die USA werden natürlich brechen, wenn sie das hören, aber sie kommen nicht drum rum. Der Iran spielt jetzt eine Rolle und wird dann eben halt mit als Mittelmeerland aufgenommen in diesem Kreis. Der Irak hat bereits zu einem Gipfel in Bagdad aufgerufen mit seinen 7 Nachbarn. Das sind wichtige Nachbarn, Saudi-Arabien, Ägypten, Emirate, Iran, Jordanien, Kuwait und auch die Türkei ist dabei. Frankreich hat sich den Teilnehmern als ehemalige Kolonialmacht angeschlossen. Das haben sie geschickt gemacht, um die westlichen Interessen noch weiterhin überhaupt vertreten zu sehen. Das sieht man natürlich als Araber mit gemischten Gefühlen, das ist ganz klar. Aber hier läuft also etwas. Der irakische momentane Ministerpräsident, der heißt Mustafa al-Qazimi, hat nun die Aufgabe, das Gleichgewicht vor allem des sunnitischen Saudi-Arabiens und dem schiitischen Iran aufrechtzuerhalten. Wir Westler können ja zwischen Schiiten und Sunniten nicht unterscheiden so wirklich, aber sie selbst empfinden sich selbst als Gegenteil, so wie wir Katholen und Evangelen beispielsweise in Irland als regelrechtes Gegenteil wahrnehmen. Aber aus Sicht eines Arabers ist das auch ungefähr dasselbe. Also das sind natürlich dann so bestimmte Brisanzen, die da drin sind. Vor allem wird es Schwierigkeiten geben, diese Streitigkeiten wie auch in Jemen unter Kontrolle zu bringen. Auch das spielt noch eine ganz große Rolle. Die Türkei, und das ist ganz wichtig, die zeigte übrigens während des gesamten Gipfels eine starke Unwilligkeit. Wie immer, das ist bekannt, sie haben nicht vor, die Region im Irak und Syrien zu verlassen, wo sie ja eingedrungen sind. Übrigens in Zusammenschluss mit USA damals. Das ist interessant. Und sie fordern eine westliche Gegenleistung. Also ich denke mal, die wollen da natürlich Geld für sehen, dass sie da auch rauskommen. Und zwar von USA natürlich. Es ist eine hochkritische Situation momentan für die Vereinigten Staaten. Gut, es gibt viele ethnische Gruppen in der arabischen Welt und es scheint, dass Russland, und das ist für mich ganz wichtig als Grundlage, für eine Föderation von Ethnien ist. Das heißt, dass man wieder ethnische Gruppen, Völker wieder einzeln respektiert und dann eben halt auch in Ruhe lässt, die eben in Frieden miteinander leben. Aber Damaskus, es ist ja in Libanon, will davon gar nichts hören, weil seine Bevölkerung auf sehr engem Raum stark gemischt ist. Also auch da entsteht natürlich wieder etwas, aber die können natürlich nicht viel ausrichten, weil sie am Rande stehen. Es geht letztlich vor allem um die Rohstoffe in dem Mittelmeerraum. Das ist wichtig. Und man hat jetzt die Öl- und Gasfelder.
Ich darf ganz kurz unterbrechen. Also Damaskus ist die Hauptstadt von Syrien und nicht vom Libanon.
Oh, entschuldige, natürlich. Ja, natürlich meine ich jetzt auch. Natürlich. Ich meine jetzt auch Damaskus. Sorry. Und ich meine natürlich Syrien. Entschuldigung, du hast recht. Es geht letztlich vor allem also um die Rohstoffe. Man hat Öl- und Gasfelder jetzt ganz klar ausgemacht. Und jetzt geht es darum, wie soll die Verteilung der Bohrungen und der Förderung auch gerade in Verbindung mit USA und Russland hier umgesetzt werden. Ich möchte noch ganz kurz zu einem Spieler eingehen, zum Libanon, weil die so extrem gebeutelt sind. Die Zukunft des Libanon wurde in Bagdad auf dieser Konferenz übrigens nicht erwähnt, aber sie wird immer klarer. Dieses Land Libanon stand ja während des Krieges, wie gesagt, auf der Seite der westlichen Truppen. Jetzt sind die Karten aber neu gemischt. Und der Libanon hat nun sichtbar aufs falsche Pferd gesetzt. Und jetzt beherrscht Korruption dieses Land und eine völlige Untergangsstimmung. Und die Sache ist natürlich sehr kompliziert, weil die unterschiedlichen Christen, Schiiten und Sunniten eben halt sich immer wieder verändern. Und Frankreich will den Libanon wieder aufbauen. Und hat den Hafen von Beirut jetzt in der Übernahme. Sie wollen also den Hafen von Beirut übernehmen und den Hafen von Tripolis und seine Raffinerien sollen an Russland gehen. Das ist auch spannend. Das ist natürlich ein ziemlicher Konflikt, da die Libanesen die Russen ja immer als Gegner gesehen haben und sie gar nicht mehr haben wollen. Aber die Russen stehen nun einmal da mit USA gemeinsam und haben da den Finger drauf. Als erstes braucht man natürlich im Libanon jetzt eine funktionierende Regierung, die die Korruption eindämmt und die Angst natürlich massakriert zu werden, weil viele Menschen sind noch sehr traumatisiert durch die Bürgerkriegserfahrungen und die müssen erstmal wieder Ruhe reinbekommen. Und jetzt kommt natürlich in Libanon die humanitäre Katastrophe dazu. Nahrung und Benzin ist kaum noch verfügbar. Deshalb rede ich so lange über Libanon. Ich bin gleich fertig. Es befinden sich zurzeit zwei iranische Öltanker auf dem Mittelmeer, die den Libanon auch beliefern wollen mit Öl. Und die USA haben diese Tanker weder geentert noch versenkt, wie sonst üblich, wo dann übrigens niemand protestiert, weder gegen den Kriegsakt noch gegen die Umweltschäden. Also da läuft momentan auch ein bisschen Ruhe. Die USA ist gehemmt an der Stelle. Wir sehen hier, und das ist vielleicht das Fazit, eine komplette Neuordnung der Mittelmeer-Anrainerstaaten, die noch viele Herausforderungen bringt. Und wir werden jetzt sehr gespannt sehen, wie sich die Dinge weiterentwickeln wird. Ich glaube, das ist erstmal so eine grobe Einschätzung.
Ja, das ist sehr spannend. Wir werden am Montag auch noch mal über Russland und die NATO sprechen. Da gibt es auch einige Unregelmäßigkeiten und Unruhen. Aber es würde heute zu weit führen, weil Geopolitik heute schon einen großen Raum eingenommen hat, wenngleich diese Themen mehr als wichtig sind. Jedenfalls für die Menschen, die sich ein Bild machen wollen von dem, was wirklich derzeit in der Welt abläuft und nicht, was ihr in den offiziellen Medien erfahren dürft. Ja, ich möchte noch mal ganz kurz auch zum Thema Impfen kommen. Und wir haben echt heftige Meldungen aus Italien, denn Herr Draghi, das war der früher Goldman Sachs, ne?
Ja, der war früher Goldman Sachs und dann war er natürlich lange auch der Präsident der Europäischen Zentralbank.
Und in Italien hat ihn eigentlich keiner zum Chef gewählt.
Nein, der wurde mehr oder weniger abgeordnet, aber mit Demokratie hat das ja eh alles nichts mehr zu tun, seit die EU da ist.
Genau, und dieser Herr Mario Draghi, der hat so ein bisschen ein Gesicht, finde ich, als ob er jeden Tag Botox reinbekommt. Das ist so eine sehr starre Miene, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung und die ist überhaupt nicht relevant. Aber auf jeden Fall ist er Regierungschef in Italien und er hat jetzt eine sehr strenge 3G-Regel angekündigt ab Oktober. Und es wird also ab, sagen wir mal in 2-3 Wochen, in Italien nichts mehr gehen ohne den Green Pass. Also kein Vergnügen, keine Reise, kein Arbeiten. Die italienische Regierung weitet die Zertifikationspflicht ab 15. Oktober auf die gesamte Arbeitswelt aus. Das heißt auf alle Angestellten in der Privatwirtschaft sowie auf alle Beamten in öffentlichen Ämtern. Betroffen sind 18 Millionen Menschen. Betroffen sind auch Selbstständige, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Also noch einmal 5 Millionen dazu. Es ist deshalb jetzt von einem Super Green Pass die Rede. Die Italiener sind überzeugt, dass mittlerweile kein Land in Europa so weit geht mit dem Zertifikat wie ihres unter Herrn Draghi. Und es gibt natürlich etliche Unruhe. Viele Menschen sind damit nicht einverstanden, aber es zeigt, wohin die Reise geht.
Ja, Draghi ist bekannt als Hardliner und er geht da tatsächlich über alle Grenzen hinweg. Hier sehen wir auch einen Verstandesakrobaten par excellence und er ist dort eingesetzt und er zieht generalstabmäßig offenbar die Order durch, die er dann so erhält. Das ist meine Einschätzung dazu. Wir werden sehen, wie sich das italienische Volk dazu verhält, die ja schon in Aktionen auf die Straße gegangen sind und haben ihre Pässe einfach verbrannt und haben einfach nicht mitgemacht. Und das ist das Schönste eigentlich, wenn man eines mal versteht, es braucht manchmal für eine wirkliche Revolution nur noch einen Initialfunken. Und ich habe das Gefühl, der rückt jetzt in verdächtige Nähe, weil irgendwann die Menschen einfach sagen, alles schön und gut, was die sagen. Ich mache da aber einfach nicht mit. Und wenn dann keiner mitmacht und die Polizisten ihre Helme absetzen und sagen, ich auch nicht, dann war's das. Und dann werden diese Leute, die heute ganz oben stehen, eventuell mit Handschellen auf dem Rücken dann eben halt einem ordentlichen Gericht zugeführt. Wir werden es sehen, wie es sich entwickelt.
Na, ich glaube noch nicht so recht daran, denn die Impfquote in Italien gehört zu den höchsten Europas. Insgesamt sind 75% der Italiener, die älter als 12 Jahre sind, doppelt geimpft. Und in den großen und wirtschaftsstarken Regionen, nämlich die Lombardei und Latium, liegt der Wert sogar noch deutlich höher. Und Mario Draghi hat neulich auch von der Möglichkeit einer Impfpflicht gesprochen und dass man diese Option prüfe. Aber man hoffe, dass der Super Green Pass ausreicht. Also das ist das, was in Italien passiert. In Deutschland wird man ja auch mehr und mehr konfrontiert mit prominenten Influencern, die also sagen, lasst euch impfen. Kommen wir auch gleich noch zu einer ganz außergewöhnlichen Aktion, ich gehe mal gleich darauf hin. Nämlich da haben einige Prominente aufgerufen und zwar sprechen sie die Kinder an und unter dem Label von Fridays for Future. Und es gibt also ein Video, das hatten wir auch gestern eingestellt, wo, um ehrlich zu sein, mir der Kaffee bis oben hingekocht war. Gut, dass das nicht hier live in dem Podcast passiert ist, denn es ist wirklich nur noch schwer auszuhalten. Wir erinnern uns ja an Aktionen vom WDR, wo die Oma als alte Umweltsau, das ist O-Ton, sorry, ich würde sowas selber nie sagen, bezeichnet wurde, weil man eben den älteren Generationen vorwirft von Seiten der Grünen, Fridays for Future, die Kleine hier, die Thunberg, Gretel, die hat ja auch mit wütenden Augen da gestanden und die älteren Generationen beschimpft, dass sie alles den jungen Leuten weggenommen hätten. Wir haben dann da mal so ein paar Gegenbeispiele gebracht, wie wir noch früher unsere Milch in der Milchkanne geholt haben und kein Plastik hatten und so weiter. Ja, und jetzt gibt es also diese Aktion der sogenannten Klimaretter. Und in diesem Video machen sich einige sogenannte Prominente, wie zum Beispiel peinlicherweise die, ich bis dahin ganz gut fand, Annette Frier, die Schauspielerin und lustige Person, die übrigens selbst wie eine Umweltoma da steht. Nämlich, wenn sie die jungen Leute ansprechen will, weiß ich nicht, dann passen natürlich tatsächlich andere wie Jan Delay oder so besser. Aber hier tritt eben auch Annette Frier auf oder Joko Winterscheid oder auch eher eine Umweltoma Renate Künast. Und Michael Kellner, die alle sagen, ihr sollt jetzt eure Großeltern manipulieren, dass sie bei den Bundestagswahlen das Kreuz bei den Grünen machen, weil eure Oma und euer Opa, die haben eure Zukunft in der Hand. Und dann können sie gefälligst auch das wählen, was ihr wollt. Wow.
Naja, das sind die ganz klaren sozialistischen Auswüchse. Und wir haben jetzt einen EU-Sozialismus, der folgte einem DDR-Sozialismus, der wiederum folgte einem Nationalsozialismus. Und zu all diesen totalitären Regimen gehörte immer eine große Gruppe von Mitläufern. Und die Prominenten, die Schauspieler, die Musiker, die haben sich allzu gern mit den Führern dann abrichten lassen, ob sie nun Honecker heißen oder ob sie eben halt Ursula von der Leyen heißen oder noch weiter zurück. Das ist so ziemlich das Gleiche. Und warum sollen die Menschen sich heute dann ändern? Man läuft halt mit, man hat keine Ahnung, man erkennt dann oft auch nicht, wie die Zusammenhänge sind, aber die Menschen glauben dann oft, dass diese bekannten Leute natürlich ganz besonders intelligent sind, weil sonst wären sie ja nicht bekannt. Und das sind ja auch Vorbildfunktionen. Und es ist ganz schlimm, dass sich Menschen dann vor solchen totalitären Systemen spannen lassen. Aber es war schon immer so und Geschichte wiederholt sich offenbar auch. Oder wie es besser sagte Mark Twain, sie wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Wir haben hier einen Reim auf unsere Geschichte. Es ist wieder soweit.
Und es ist kein lustiger Reim. Also ich gebe wirklich zu, dass mich sowas wütend macht. Auf der anderen Seite zeigt es uns natürlich, wie verzweifelt sie ringen um Stimmen, die sie ansonsten freiwillig nicht bekommen werden. Denn wenn wir jetzt genau das, was wir heute besprochen haben, genauer betrachten, Stromkrise, Gaskrise, Flüssiggaskrise, wir werden vielleicht frieren, der Strom wird abgeschaltet, das ist grüne Politik. Und wenn man sich vorstellt, dass man die jetzt wählen soll und dass die kleinen Kinder, naja, ich hoffe, dass das wirklich nicht so besonders große Wirkung zeigen wird. Und eigentlich glaube ich es ja auch nicht. Denn, also hier heißt es, das Ziel soll sein, sie sollen eine Partei wählen, die Großeltern, die sich für eine starke Klimapolitik einsetzt. Und auch wenn die Initiatoren beteuern, dass die Kampagne überparteilich sei, ist natürlich klar, dass es hier um die grünen Stimmen geht, schreibt die Bild-Zeitung. Und die Bild formuliert so, dabei werden die Großeltern regelrecht emotional erpresst. Wörtlich, ich würde gern weiter in Deutschland und bei euch in der Nähe wohnen bleiben, aber ich habe Angst, dass das nicht so leicht wird. Heißt es in einer Briefvorlage. Und diese Briefvorlage können die Kinder und Jugendlichen aus einer Webseite herunterladen. Dort ist alles vorformuliert. Da wird also, wie Bild schreibt, vor Klimaangst und Zukunftspanik triefenden Textbausteinen, in denen wird gewarnt, dass, und das ist sozusagen die Vorlage für die Briefe an Oma und Opa. Und da heißt es zum Beispiel auch, ich habe gelernt, dass der Klimawandel auch für Corona mitverantwortlich ist, die armen Kinder. ForscherInnen haben herausgefunden, dass durch die Zerstörung der Umwelt und den Anstieg der Temperaturen in Zukunft noch mehr Pandemien entstehen können. Eine andere Aussage: Ich habe gelesen, dass es den Wäldern in Deutschland sehr schlecht geht und sie zu wenig Wasser haben, um gesund zu wachsen und sich gegen Schädlinge zu wehren. Eine andere Aussage, und dann höre ich auch auf, die Forschung sagt, dass extreme Wetterphänomene in Zukunft noch schlimmer werden, wenn wir nicht das Klima effektiv schützen. Auch bei uns zu Hause gibt es schon Probleme mit Hitze. Und laut dieser Webseite wurden bis jetzt knapp 9000 Briefe verschickt.
Tja, wie soll man das jetzt noch kommentieren? Geschichte wiederholt sich wirklich. Es ist einfach gar nicht mehr zu kommentieren. Also es gibt immer wieder junge Leute, die zusammengeführt wurden. Damals haben sie noch Uniform getragen und heute tragen sie eine andere Uniform. Das ist nämlich eine moralische Uniform, die man ihnen aufsetzt. Da wird der Sachverstand ausgeschaltet, es wird Propaganda gemacht und dann kommen dabei solche Auswüchse aus. Wir müssen uns alle natürlich die Frage stellen, wie konnten wir das alle zulassen? Und ich denke da an mich, an mein Leben, als ich in der aktiven Phase war, in meinen Unternehmen, in denen ich tätig war. Und da habe ich damals schon gesehen, dass bei meinen Kindern, die mittlerweile ja auch schon 40 Jahre alt sind, damals schon so ein dummes Zeug gelernt haben, wo ich gedacht habe, was machen die da eigentlich? Und ich muss jetzt heute erkennen, für mich erschreckend, dass ich nicht wirklich drauf geachtet habe. Und deshalb müssen wir jetzt auch versuchen, uns nicht nur als Opfer zu sehen, sondern auch zu erkennen, dass wir mitgewirkt haben an diesen Dingen und wir jetzt eine Wechselwirkung erleben unserer Unachtsamkeit. Wir sind nicht auf die Barrikaden gegangen. Wir haben uns damals nicht dagegen gestellt. Die wenigsten von uns, denke ich. Und ich gehöre nicht dazu, definitiv. Also auch zu denen, die sich dagegen gestellt haben. Ich habe mich auch nicht dagegen gestellt. Und jetzt kommt der Punkt, wo diese Dinge uns auf die Füße fallen. Aber nichtsdestotrotz, es gehört eben halt zu dieser chaotischen Bildung und dieses totale Chaos, was hier inszeniert wird, soll in die totale Kontrolle übergeführt werden. Aber wir wissen, es wird in dieser Form eben nicht funktionieren. Immer in der Ruhe bleiben.
Früher war ja ein Öko mit Birkenstocklatschen und irgendwelchen Strickpullovern, war ja jemand, der sich wirklich auch sichtbar eingesetzt hat für einen gesunden Planeten, der auch gesagt hat, ich verzichte auf gewisse Annehmlichkeiten, weil ich das gerne möchte. Damals war das okay, also man durfte das. Heute muss man so sein, aber die Ziele sind natürlich andere. Und wer als ökologisch, sagen wir mal, bewusster Mensch diese Maßnahmen selber in sein Leben übernommen hat, nämlich umweltsparend, umweltressourcensparend zu leben, umweltfreundlich zu leben, alles zu tun, was man tun kann. Ich kenne rabiate Veganer, die trotzdem zu meinen Freunden gehören, auch wenn sie jedem, der Fleisch isst, wütende Blicke entgegenschleudern und sagen, also hast du es denn immer noch nicht gelernt? Und man muss natürlich alle Einstellungen respektieren und, sagen wir mal, tolerieren. Aber heutzutage, Andreas, was du gerade gesagt hast, gegen das System aufzubegehren, ist erstens schwer geworden, weil es so ein dichter Urwald ist, ein Dickicht von sich gegenseitig widersprechenden Informationen, dass man überhaupt nicht genau weiß, auch mit Kompass nicht, wie komme ich da durch und was ist der richtige Weg. Weswegen wir über die Naturgesetze reden, wo wir den einzigen Weg gewiesen bekommen. Und es ist vor allem immer schon sehr schwierig gewesen, wenn man einen Fehler im System erkennt und sei es die Mutter-Kind-Bindung wie bei mir, wo ich feststellen musste vor 15 Jahren, dass das, was wir machen mit der Mutter-Kind-Trennung in den ersten 3 Lebensjahren des Kindes, für unsere Gesellschaft verheerende Folgen haben wird. Wenn jemand so etwas macht, hat er eben einfach auch mit erheblichem Gegenwind zu rechnen. Also es ist auch nicht so einfach, gegen den Strom zu schwimmen.
Ja, die Realität hat sich einfach umgekehrt. Was damals der Konservative ist, ist heute der Progressive. Und das, was damals der Progressive ist, ist heute der Konservative. Die meisten Spießer, die ich kenne, sind entweder grün oder rot. Und die meisten Innovativen, die ich kenne, die auch neue Wege gehen und kreativ sind, die finden wir plötzlich im sogenannten bürgerlichen Spektrum. Und wir haben eine grüne Partei, die damals an den Markt gegangen ist gegen Atomkraft, für den Umweltschutz, gegen das große Kapital, gegen die Systeme aufzubauen und sind heute der größte Systemspieler und stehen heute verglichen mit 2002 weit rechts von der CDU, eher in Richtung der, ich weiß gar nicht, was ist da so alles, Republikaner, da gab es damals. Ich denke mal, auf der Ebene der Republikaner ist eine rechte Splitterpartei der CDU irgendwie gewesen, also auch in diesen Gebieten am Wildern gewesen. Und da findet sich heute die Grünen wieder. Und die AfD steht mittlerweile, glaube ich, links von den Grünen aus den 90er Jahren. Und das hat sich alles eben halt völlig verschoben. Das Problem ist, wir haben Label und wir können dann eben halt den ethischen Kompass bei nach Belieben verändern, ohne dass die Menschen es merken. Weil die Menschen einfach nicht wirklich selber denken und die Dinge versuchen zu verstehen, sondern mehr oder weniger irgendwelchen Parolen hinterherlaufen. Seht euch bitte einfach mal ein solches Parteiprogramm an. Seht euch das Parteiprogramm beispielsweise von Olaf Scholz an, der jetzt Bundeskanzler werden möchte, der ein 11-Milliarden-Programm aufgelegt hat. Das hat Christian Lindner ausgerechnet. So viel würde es den Deutschen mehr kosten. 11 Milliarden sind 11.000 Millionen, wenn wir in Zukunft die Arbeitslosengelder auch für Griechenland, Italien und Spanien bezahlen sollen. Also das heißt, solche Menschen sitzen dort und lassen sich dann irgendwie zum Kanzler wählen, machen ein nettes Gesicht, wirken dann freundlich und versprechen Arbeitsplätze und eben halt eine gesunde Umwelt. Und in Wirklichkeit ist ein Zerstörungsprozess finaler Art regelrecht geplant. Und manche von diesen Anwärtern verstehen es offenbar nicht einmal selbst. Wenn man ihnen in die Augen sieht und man guckt so eine Situation, da sagt, versteht er das eigentlich, was der da gerade sagt? Und da habe ich manchmal meine Bedenken.
Ja, ich möchte noch zu einem Thema kommen. Also um das abzuschließen hier mit dieser Fridays for Future Aktion, mit der jetzt unsere armen Kinder infiltriert werden. Dazu hatte sich der CDU-Politiker Christoph de Vries in der Bild-Zeitung geäußert, relativ fassungslos, und hat gesagt, diese politische Instrumentalisierung von Kindern und Jugendlichen mit lauter Horrorszenarien ist abstoßend und unverantwortlich. Also anders kann man es auch nicht ausdrücken. Und wenn wir noch mal an das Panikpapier aus dem Bundesinnenministerium zu Beginn der Mikrobenpandemie denken und uns erinnern, was da drin stand. Ihr müsst den Kindern Angst machen. Angst machen, dass ihre Großeltern sterben könnten. Andreas, was ist das für eine merkwürdige Verbindung, für eine Konfrontation, die praktisch von der einen Seite zur zweiten und von der zweiten zur einen Seite aufgebaut wird? Die Kleinen, die Jüngsten gegen die Ältesten in mehreren Konfliktebenen.
Ja, das sind für mich jetzt ganz einfach Dinge, die man in der geistigen Welt finden kann. Ansonsten kann man sie gar nicht mehr verstehen. Denn wenn ein Mensch normal gebaut ist, dann hat er ein Interesse daran, dass Kinder gut behandelt werden, eine gute Zukunft haben. Der berühmte Satz, sie sollen es mal besser haben als ich. Das war eigentlich so die Grundlage für einen normalen Menschen. Wir haben eine Abnormalität. Wir sind mittlerweile komplett abnorm geworden und wir zerstören eben halt diese Dinge. Das kann ich nur mit dem luziferischen Dunklen erkennen. Das heißt, das Dunkle liegt schon in Ketten, das hat schon verloren. Aber die Kraft, die das Dunkle noch bei seiner Inkettenlegung noch freigesetzt hat, hat immer noch Eigendynamiken. Und die Menschen nehmen sie auf, sie saugen sie auf. Das heißt, nicht die Menschen, sondern viele Menschen. Aber eben halt auch viele Menschen nicht. Auch das ist wichtig. Und dieser wirklich dunkle, diabolische Einfluss, der hier gerade stattfindet. Ich weiß nicht, wie ich es noch anders bezeichnen soll. Hier werden Kinder missbraucht, um das ganz klar zu sagen. Den finden wir nur noch in den Gesetzen, die wir auch wieder im Lichte der Wahrheit betrachtet, natürlich dann verstehen können.
Und ein zweites Thema, wo die Kinder ebenfalls vor den Karren gespannt wurden. Und zwar, wir sind ja im Wahlkampf und das sind ja die Wähler von morgen, verschwindend gering im Gegensatz zu uns Babyboomern, aber diese Kinder werden jetzt vor den Karren gespannt, nämlich oder wurden in einer ProSieben-Sendung. Auch das hat sich die Bild-Zeitung näher angeschaut, die wirklich mit einer gewissen Werf da reingegangen sind in die Berichterstattung, während andere das so by the way aufgenommen haben und jetzt kein großes Ding draus gemacht haben. Aber das Ding kann man gar nicht groß genug machen und hochziehen, denn man hat Kinder als kleine Journalisten vor Politiker gesetzt und diese Kinder sollten diesen Politikern kritische Fragen stellen. Und das Ganze hat ProSieben in der Show Late Night Berlin am vergangenen Dienstag, also gestern, war es gestern oder vorgestern? Nein, am Dienstag, also vor 3 Tagen, um 22.30 Uhr ausgestrahlt. Und der Moderator und SPD-Unterstützer Klaas Häufer-Umlauf, der hat die Interviews mit den Kanzlerkandidaten Armin Laschet und Olaf Scholz moderiert und hat sich dazu Unterstützung von den ProSieben-Kinderstars Pauline und Romeo, beide 11 Jahre alt, geholt. Aber statt Kinderfragen, die man so erwarten könnte von 11-Jährigen, hagelte es, schreibt die Bild-Zeitung, vorwiegend linksgrüne Propaganda für Erwachsene, die vor allem Herrn Laschet zu schaffen gemacht hätten. Also zum Beispiel fragt Romeo Laschet auffällig altklug nach der Rechtmäßigkeit der Räumung des Hambacher Forstes.
Ja, das sind Probleme, die 11-jährige Jungen natürlich interessieren. Das ist unfassbar. Ich meine, das ist ja wirklich deutlich zu erkennen, dass hier ein gewisser Einfluss auf die Kinder ausgeübt wurde.
Ja, und wie dieser Einfluss ausgesehen hat, ist eigentlich jedem, der so ein bisschen hinter die Kulissen schauen kann, klar. Und es wird hier auch gar nicht abgestritten, denn man hat den Kindern Knöpfe ins Ohr gepackt. Also ein kleiner Mann, der in der Redaktion saß und sozusagen die Fragen eingeflüstert hat und alles, was die armen Kinder als Statisten dort vor der Kamera sagen und tun sollten, das wurde ihnen Wort für Wort gesagt. Und dann hat also Romeo mit seinem Knopf im Ohr, der 11-jährige Junge, Herrn Laschet gefragt, ist Hans-Georg Maaßen ein Nazi?
Ach was. Ja, auch eine typische Frage eines Kinderstars, der sich darüber Gedanken macht, erstmal zu wissen, wer Hans-Georg Maaßen ist und dann auch noch die Nazi-Frage zu stellen. Interessant.
Bild-Zeitung schreibt, was der Zuschauer nicht erfährt. Die über einen Ohrhörer eingeflüsterte Frage hatte Romeo zunächst gar nicht richtig verstanden und fragte Herrn Laschet im ersten Anlauf, ist Maaßen ein Nazi? Ja. Er kannte nämlich das Wort nicht. Kein Wunder für ein Kind seines Alters. Und auch die kleine Pauline versteift sich auf den Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen und fragt, was hat er Falsches gesagt und was findest du gut an ihm?
Also hier wird eine Offenbarung natürlich klar der Mainstream-Medien. Also man merkt jetzt so, ist jegliche Kontrolle ist gefallen und auch jeder Anstand, selbst versucht, der Versuch, anständig zu wirken, ist mittlerweile komplett nach hinten losgegangen. Also wer jetzt da noch einfach hinterherläuft, der muss sich schon mit bestimmten Adjektiven dann auch zufrieden geben.
Ich hatte mal vor 3 oder 4 Jahren ein Video veröffentlicht, das ist weit über 2 Millionen Mal aufgerufen worden, wird vielleicht auch irgendwann mal gelöscht. Ja. Und da spreche ich über die Methoden in Talkshows, in den ganzen politischen und Unterhaltungssendungen, wo eben die Moderatoren sämtlichst und sonders einen Knopf im Ohr haben. Und wenn es kritisch wird, dann wird eingegriffen. Ich kann mich noch erinnern, ich habe ja 10 Jahre Hermann und Tietjen moderiert beim NDR, eine Talksendung. Und da ging das, als ich dann mehr oder weniger hinausempfohlen wurde, 2007, da ging das los, dass man eben auch gesagt hat, ihr sollt auch einen Knopf ins Ohr bekommen, sodass ich heute wirklich sagen kann, ich habe nie einen bekommen, hätte ich auch nicht gemacht, habe ich auch damals schon verkündet. Aber es ist natürlich nicht so ganz einfach, wenn du in dem Job bleiben willst, zu sagen, ich will keinen Knopf im Ohr haben, denn das ist die Gewähr für die Redaktionen, die politisch korrekt bleiben wollen, dass eine Sendung gesteuert werden kann. Und die Bild-Zeitung hat bei Pro7 gefragt, hatten die Kinder einen Knopf im Ohr? Und das ist bestätigt worden. Ja, die hatten Knöpfe im Ohr und seien im Vorfeld bei den Themen redaktionell unterstützt worden. Der Pro7-Sprecher Christoph Körfer wörtlich, um ein spannendes Interview zu führen, müssen sich Pauline und Romeo genauso wie etablierte JournalistInnen vorbereiten. Dabei werden die beiden redaktionell unterstützt. Wie andere ModeratorInnen und JournalistInnen Innen steht hier so, im TV haben sie während des Interviews einen Knopf im Ohr. Die Kandidaten seien im Vorfeld über die Art des Interviews informiert worden, hieß es. Und kommende Woche soll Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock befragt werden.
Ach, ich finde das so schön, wie du so schön hier mitgenderst, wenn das hier so geschrieben ist. Also wenn dann nach der Wahl dann die ElefantInnenrunde der Parteien dann kommt und dann wird besprochen, wie die Wahl ausgegangen ist. Also es ist ja schon wirklich alles mittlerweile wirklich nur noch mit Lachen zu sehen, wenn es denn nicht so ernst wäre. Aber mal sehen, wie die Wahl darauf reagiert, auf diesen Irrsinn.
Ihr Lieben, bleibt stark, bleibt in eurer Kraft. Das Anfangsthema heute, hört es euch bitte einfach nochmal an in Ruhe, denn das lässt uns hoffen, dass alles, was wir an genetisch veränderten Lebensmitteln und weiteren Maßnahmen bekommen, uns überhaupt nicht schaden kann, denn es könnte alles rückgängig gemacht werden.
Alles wird gut, das sagen wir ja immer. Und wir wünschen euch einen schönen Tag aus Kanada.
Wir hören uns nachher beim Abendgebet. Du kannst weiter pfeifen.
Okay, ich pfeife.